Nach einem anstrengenden Wochenende setzt sich ein Pastor am Montagmorgen in London in einen Trolleybus, um nach Downtown zu fahren, wo sein Büro ist, wo er arbeitet, um zu studieren. Er steigt ein in den Bus, bezahlt das Geld für das Ticket, geht nach hinten und setzt sich hin. Und fängt er an, sein Geld durchzuzählen und merkt, der Busfahrer hat mir zu viel Wechselgeld rausgegeben. Und jetzt kommt der Kampf in seinem Innern. Er hat nicht gerade viel Geld. Finanziell ist es ein bisschen knapp diesen Monat. Und ja, das würde noch ausreichen für ein Mittagessen. Und dann fängt man ja auch an zu rationalisieren. Na, Gott kann uns auf wunderbare Art und Weise versorgen. Ne? Des Herrn Wege sind wunderbar. Und dann kommen solche Gedanken und dann denkt er aber irgendwann mal, nee, das kann ich nicht machen. Und die ganze Fahrt nach Downtown kämpft er mit sich selbst. Und plötzlich schließlich steht er auf und geht zum Busfahrer und sagt zu ihm, ja, mein Herr, Ihnen ist ein Missgeschick unterlaufen, Sie haben mir zu viel Wechselgeld gegeben, hier ist Ihr Geld zurück. Und darauf sagt der Busfahrer, das war kein Missgeschick. Ich war gestern bei Ihnen im Gottesdienst. Und Sie haben über Integrität gepredigt. Und ich wollte mal sehen, ob Sie wirklich integer sind. Das müssen wir ein bisschen prüfen. Nun, diese Geschichte illustriert sehr gut, was der Text, den wir heute anschauen, von uns abverlangen wird oder uns vor Augen stellen will. Ein wahrer Diener Gottes, ein wahrer Anbeter Gottes, ein echter Nachfolger Jesu Christi wird nicht so sehr dadurch erkannt, was er sagt, sondern dadurch erkannt, was er tut. Die Situation, in die der Pastor hier hereingeraten ist, das kann euch allen passieren, jedem von uns. Und es ist leider traurig zu sehen, wie die Kirche, die Institution als Institution, die Kirche, die christliche Kirche als Ganzes auf dieser Linie eigentlich total versagt hat. Jesus kam, das heißt, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, in Lukas 19, Vers 10. Er kam, um Leben zu bringen und Erlösung für die verlorenen Seelen. Er liebte die Sünder und starb für sie. Jesus sagt über sich und seine Mission, Gott hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Lukas 4, 18. Und was hat die Kirche getan? Sie hat daraus eine Religion gemacht, voller Rituale, das arme Volk ausgenutzt, sich bereichert am Verkauf von Ablässen und anderen schrecklichen Irrlehren, Angstmacherei, dass man Verwandte mit Geld aus dem Fegefeuer holen kann. So ein Unsinn. Ja, dann magst du vielleicht jetzt sagen, gut, das sind die Katholiken. Wir sind ja schließlich nicht, aber auch die Reformierten. Wenn ihr euch die Kirchengeschichte anschaut, es wurden Leute verbrannt. Die Reformierten haben die Wiedertäufer verfolgt. Was hat das mit Jesu Mission zu tun? Nun nichts. Nichts. Und wir müssen uns heute auch davor hüten. Die größte Gefahr. Und das ist ein Anliegen, das mir immer wieder von Herzen, das sage ich einfach wirklich von Herzen, die größte Gefahr, die für eine Gemeinde wie unsere besteht. Eine Gemeinde wie unsere, in der viel gelehrt wird. Und das ist gut. Stell mich nicht falsch. Das ist gut. Wir lernen viel. Wir wollen das Wort Gottes aufschlagen. Viel Theologie hat. Viele ausgebildete Leute. Wir werden bald 6 Seminary trainierte Leute haben, die einen Masterabschluss haben in Theologie. Griechisch und Hebräisch gelehrt haben. Unzählige Bücher gelesen. Wir wissen sehr viel. Aber auch diejenigen unter euch, die jetzt nicht studiert haben. Wenn ihr eine längere Zeit bei uns seid, wisst ihr einmal plötzlich relativ viel über die Bibel. Und das ist ganz bewusst. Und das ist auch nicht negativ, das ist sehr wichtig. Wir müssen wissen, was das Wort Gottes sagt. Aber hier gibt es eine Falle, in die wir tappen können. Jede Stärke kann zu einer Schwäche werden. Und so müssen wir aufpassen. Und unsere Gemeinde, wir als Gemeinde müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle der Religiosität, der Gesetzlichkeit oder man könnte auch sagen, der Heuchelei geraten. Dass wir viel Wissen haben, aber dieses Wissen nicht umsetzen, nicht praktizieren im Alltag. Die äußere Form haben, aber innerlich nichts geschehen ist und im praktischen Leben das nicht umsetzen. Es ist traurig, heute zu sehen, wie es selbst unter Evangelikalen, unter sogenannten Evangelikalen oder sogenannten bibeltreuen Christen auch zu dieser Form von Christentum kommt. Ja, man kommt in den Gottesdienst. Viele von Ihnen können wahrscheinlich die Bibel zitieren, kommen mit einer dicken Studienbibel unter den Arm in den Gottesdienst, sind schick angezogen. Äußerlich scheint alles wunderbar zu sein. Aber wie sieht's im Alltag aus? Was leben diese Menschen? Was leben wir? Und ich möchte euch heute herausfordern, dass wir nicht so sind. Dass wir nicht nur einen riesen Kopf haben, aber davon nichts umsetzen. Sondern dass wir immer versuchen, und wir werden immer hinterherhinken, wir werden immer mehr wissen, als wir umsetzen, aber dass wir diese Kluft kleiner machen. Dass wir nicht uns zufrieden geben, oh, jetzt weiß ich, jetzt kenne ich die Bibel, ich kann alle die Verse zitieren, ich kann das Evangelium wiedergeben, ich kann dir alle die richtigen Antworten geben, wenn mich jemand fragt, wie wird man gerettet, allein durch Glauben und Gnade und das Kreuz und die Stellvertretung und die Sündenvergebung, ich kann das, kenne das alles. Aber hat das eine Auswirkung auf dein Leben? Und wie gesagt, eine Situation, in die dieser Pastor geraten ist, das kann uns allen geschehen. Was passiert, wenn jemand deinen Glauben testet? Und zwar am Montagmorgen oder am Mittwochnachmittag, wann du es überhaupt nicht erwartest, so wie dieser Busfahrer. Was wird das Resultat sein? Stell dir mal vor, heute Morgen, jemand besucht die Gemeinde. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Wer ist wirklich heute zum ersten Mal hier? Ah, wir haben noch ein paar Leute, die zum ersten Mal hier sind. Jemand. Stell dir mal, wie ist dein Name? Wie? Robert. Okay, Robert kommt jetzt hier zu uns in die Gemeinde und sieht, was wir hier predigen. Und jetzt am Montagmorgen irgendwo auf der Prenzlauer Allee trifft er jemanden von uns und sieht, wie der da schimpft und irgendwie sich aufregt über einen Autofahrer, der vielleicht gerade vor ihm durch eine Pfütze gefahren ist und dem dann hinterher noch so ein Zeichen gibt. Stellt euch das mal vor! Was für ein Zeugnis! Was für ein Zeugnis! Wir müssen aufpassen. Wir haben eine Welt, die uns beobachtet. Ich sage nicht, dass du aus der Welt bist, okay? Also das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Aber einfach, weiß es ja nicht. Wir müssen uns selber prüfen, das will ich damit sagen. Die Bibel macht uns ganz deutlich, dass ein wahrer Christ in erster Linie lebt, wie Christus. Es ist ja interessant, wir nennen uns Christen und dieses Wort Christ finden wir zum ersten Mal in Apostelgeschichte 11 und es bedeutet so viel wie zu Christus gehörend. Eigentlich kleiner Christus. Man sollte in euch Christus sehen und zwar in eurem Leben, an meinem Leben sollte man das sehen. Es ist jemand, der Christus repräsentiert in dieser Welt. In 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, das heißt errettet ist, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener, das ist Christus, gewandelt ist. Das ist der Standard. Die Bibel macht deutlich, dass die natürliche Folge, die natürliche Konsequenz einer echten Wiedergeburt, eines echten Glaubens, ein gerechtes Leben ist. Jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. 1. Johannes 2, 29. Und die griechischen Verben machen das ganz deutlich hier. Jeder, der einmal in der Vergangenheit an einem bestimmten Zeitpunkt wiedergeboren wurde, praktiziert jetzt, hier und heute kontinuierlich Gerechtigkeit. Das ist das, was dieser Vers sagt. 1. Johannes 2, 29. Diese Wiedergeburt hat bleibende Konsequenzen in seinem Leben hinterlassen. Und das ist die Bedingung. Man muss von Neuem geboren sein, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um mit dem Herrn, mit Gott eine Beziehung zu haben. Das sagt Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Verse 5 bis 7. Du musst von Neuem geboren werden. Nicht, du musst mehr Werke tun oder du musst sonst irgendwas besser machen, den Zehnten. Und ihr müsst verstehen, Nikodemus war ein Pharisäer, ein sehr, sehr religiöser Mensch. Religion auf Steroiden sozusagen. Religion hoch 5. Es war der Lehrer Israels. Aber Jesus sagt zu ihm, du musst von neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, wir müssen alle wiedergeboren sein. Wir müssen Erkenntnis Christi haben. Wir müssen gläubig sein, wahren Glauben, der wirklich auch Werke zur Folge hat, um die Bedingungen, die dieser Text an uns stellen wird, zu erfüllen. Und wenn dieser Glaube, diese Wiedergeburt bei dir nichts bewirkt, dann ist es, wie Jakobus sagt, das Glauben ohne Werke tot ist. Es ist gar kein echter Glaube. Das ist deshalb so, weil sobald wir wiedergeboren sind, bekommen wir den Glauben geschenkt. Epheser 2,8 macht das deutlich. Glaube ist eine Gabe Gottes, es ist durch Gnade. Und dieser echte Glaube wird Werke produzieren in deinem Leben. Das ist ein sichtbarer Beweis für die Echtheit deines Glaubens. Die Frucht, das Ergebnis dieses echten Glaubens, diese Wiedergeburt, wird durch den Geist gewirkt. Und das ist die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, Galater 5,22. Und deshalb, einmal mehr, der ultimative Lackmustest, um es jetzt mal so zu sagen, für deinen und für meinen Glauben ist und bleibt nicht dein Bekenntnis, sondern deine Werke. Sind deine Werke, sind meine Werke. Und das ist genau das Thema unserer Stelle heute. Dieser Text heute gibt uns sozusagen ein Porträt eines echten, eines wahren Anbeters. Und lasst uns unsere Bibeln öffnen im Buch der Psalmen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, im Psalm 15. Wir schauen uns heute Psalm 15 an. Hier heißt es, ein Psalm Davids, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen? Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Das ist ein ganz einfacher, klarer Text, aber sehr, sehr herausfordernd für uns, auch heutzutage, sehr aktuell. Nun, die Psalmen sind das Gesangsbuch Israels. Wir wissen das, es sind eigentlich Lieder, die wir hier vor uns haben, Gedichte. Aber diese Lieder und diese Gedichte sind gefüllt mit Theologie, also die Lehre über Gott. Aber diese Theologie sehen wir, wie sie sich in den Psalmen auswirkt, in den Erfahrungen der Menschen. Es ist sehr emotional eigentlich, was wir hier vor uns haben. Es sind Erfahrungen, Kämpfe, die die Psalmisten haben mit den praktischen Aspekten des Glaubenslebens, wie es halt eben ist. Es ist eine Sammlung, zusammengestellt über einen Zeitraum von ungefähr 900 Jahren. Die Psalmen sprechen von echten Lebenssituationen, genau solche, wie du und ich jeden Tag erleben. Die Psalmen sind Lieder, geschrieben, um Gott damit anzubeten, Gebete der Autoren. Es ist eine faszinierende Mischung aus Emotionen, Elend oder auch Glauben und Vertrauen und Hoffnung und ein unverrückbares Vertrauen dann immer wieder auf den Gott, der seinem Bund treu bleibt. Unser Psalm 15 ist so angeordnet, dass er direkt nach Psalm 14 kommt in dieser Sammlung. Hier werden die charakteristischen Merkmale eines gottlosen Menschen porträtiert, im Psalm 14 und dann im Psalm 15 im Prinzip das Gegenteil, der gottesfürchtige Mensch. Nun, die Gelehrten nennen diese Gattung hier, dieses Psalms, eine nicht sprichwörtliche Weisheitslehre, weil es ist nicht wie die Sprüche aufgebaut, aber es ist doch Weisheitslehre. Es wird in Diskussionsstil präsentiert, da wird eine Frage gestellt und da werden Antworten gegeben. Man kann das eigentlich so fast wie so ein Selbstgespräch sehen, diesen Psalm. Und mit diesem Selbstgespräch, mit dem, dass er diese Frage stellt und die Antworten dazu gibt, lehrt er uns eine bestimmte Form von Weisheit. Und wenn jemand diese Weisheit anwendet, wird er in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Geschichtlich gesehen geht der Psalm wohl auf die Aufrichtung eines Zeltes zurück, also der historische Hintergrund hier, welches auf dem Berg Zion errichtet wurde, als David die Bundeslade zurück nach Jerusalem brachte. Es war wohl ein vorübergehendes Zelt, es wird hier von einem Zelt gesprochen, da die Stiftshütte in Samuels jungen Jahren lange Zeit erstmal noch in Silo war. Und wir kennen die Geschichte ein bisschen, da wurde die Bundeslade gestohlen. Und schließlich brachte dann David im zweiten Buch Samuel die Bundeslade nach Jerusalem. Und sie wurde dann in einem vorübergehenden Zelt aufgestellt. Und hier vermuten die Gelehrten, ist der historische Hintergrund von diesem Psalm angesiedelt. Es ist wie gesagt ein Weisheitspsalm, aber gleichzeitig ein Gebet. Gebete haben auch belehrende Wirkung. Manchmal, wenn ihr die Gebete des Paulus lest zum Beispiel, da ist auch immer sehr viel Lehre drin. Ihr müsst euch vorstellen, wie wenn ihr euch neben David setzt und ihm zuhört, wie er betet und dadurch gleichzeitig auch belehrt werdet und Weisheit lernt. Wie soll ein echter Anbeter Jahwes aussehen? Wie soll er sein? Wie sieht er aus? Das ist das Thema dieses Textes. Nun lasst uns in unseren Text einsteigen heute. Der Psalm zerfällt eigentlich ganz natürlich in drei Teile. Seine zweifache Antwort in Vers 1. Entschuldigung, eine zweifache Frage natürlich. Eine zweifache Frage in Vers 1, eine fünffache Antwort in den Versen 2 bis 5a und schließlich die Schlussfolgerung am Ende von Vers 5. Also eine Frage, fünf Antworten und dann ganz am Ende von Vers 5 haben wir die Schlussfolgerung. Und diesem Muster werde ich jetzt einfach folgen und heute uns die Frage stellen, das ist Vers 1, die Frage, wer darf in Gottes Gegenwart wohnen. Es bedeutet so viel wie, wer darf eine Beziehung zu ihm haben? Wer hat eine Beziehung? Das ist ein Ist-Zustand, der hier beschrieben wird. Wir gehen gleich noch darauf ein. Woran sieht man, dass jemand ein echter Anbeter Gottes ist? Oder heute, in unserer heutigen Zeit, woran sieht man, dass jemand ein echter Nachfolger Jesu Christi ist? Und so fragt David hier im Psalm 15, Vers 1, Jahwe, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Diese Frage gibt den Ton an in diesem Psalm hier. Es ist eine zweifache Frage, die eigentlich als eine verstanden werden muss. Sie wird zweifach parallel gestellt, aber es ist eine Frage. Und das sehen wir, wenn wir die Verben vergleichen. Das erste hier ist weilen. Das bedeutet sich als Fremder an einem Ort aufhalten. Sozusagen ein Ausländer, der die Gastfreundlichkeit eines Landes bekommt. Und darauf angewiesen ist, dass er da wohnen darf. Und genauso sind wir ursprünglich unpassend gewesen für die Gegenwart Gottes, als Sünder getrennt von ihm und sind jetzt ihm nahegekommen, wenn wir Vergebung von unseren Sünden haben und Jesus Christus glauben. Wir haben sozusagen unser Visa bekommen. Das ist die Sprache hier. Wir haben die Erlaubnis, uns Gott zu nahen. In Hebräer 10, 19 heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das heißt, wenn wir Gläubige sind, dann haben wir diesen Zugang. Dann leben wir da in dieser Gegenwart Gottes. Wir dürfen mit dem Herrn eine echte Beziehung haben. Wir sprechen mit ihm, er spricht mit uns durch sein Wort. Wir sprechen mit ihm durch das Gebet. Das heißt, wir haben auch seine Führung, seinen Schutz und wir leben unter seiner Herrschaft nach seinen Geboten. Wie ein Fremder in einem anderen Land sich eigentlich den Gesetzen dieses Landes unterordnen sollte. Das Zelt hier ist der Ort, wo Jahwe im Alten Testament seine Gegenwart manifestierte. Hier eben dieses vorübergehende Zelt, was ich schon erwähnte. Und der zweite Ausdruck macht es noch deutlicher. Da heißt es der heilige Berg. Das ist der Berg Zion. Das ist der abgesonderte Berg, den Gott sich ausgesucht hat, um sein Heiligtum da hinzustellen im Alten Testament, im Alten Bund. Und das Wort wohnen hier auch nochmal parallel zu weilen. Also ihr seht, das ist ein und dieselbe Frage. Der generelle Gedanke ist einfach der. Wie sieht derjenige aus, der von Jahwe, von Gott, von dem allmächtigen Gott die Erlaubnis bekommen hat, in seiner Gegenwart zu sein, eine Beziehung mit ihm zu haben? Wen nimmt Gott an? Wer ist tüchtig? Wer ist passend? Wie muss diese Person sein? Wovon muss sie gekennzeichnet sein? Einmal mehr finden wir dieses uralte Prinzip. Gott interessiert sich für deinen Wandel. Ja, für deinen Wandel, dein tägliches. Ein und aus. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, heißt es in 1. Samuel 15, 22. Und ein Typ wie Nikodemus konnte das nicht verstehen. Weil der war religiös und dachte, ja, ich mache ja alles und ich gebe ja den Zehnten von allem Möglichen. Aber hat nicht verstanden. Es geht um, und das hat Jesus oft wiederholt, es geht um Barmherzigkeit. Ihr verpasst das Wichtigste, ihr verpasst den Kern des Gesetzes, weil euch etwas Entscheidendes fehlt. Die Wiedergeburt. Gott interessiert sich herzlich wellig für unser Äußeres, wenn wir nicht von innen erneuert sind. Und so ist es auch heute noch. Was zählt, ist dein Wandel, nicht dein äußerer Schein. Oh ja, wir können in die Kirche gehen, wir können nach außen so wunderbar aussehen und dann am Sonntag, das sind diese sogenannten U-Boot-Christen, ja, die tauchen am Sonntag auf und dann tauchen sie wieder unter die ganze Woche und dann irgendwann mal tauchen sie dann wieder auf und niemand weiß, was sie eigentlich machen. Verstecktes Leben, nicht transparent. Wie wirkt sich das Christentum auf dein Privatleben aus? Das ist die Frage. Wie sieht es unter der Woche aus? Frönst du geheimen Sünden? Gelüstest du irgendwelchen Frauen hinterher? Lügst du? Betrügst du? Streitest mit deiner Frau? Schlägst deine Kinder? Beziehst Gelder, die dir nicht zustehen? Bist geistig, geizig, unbelehrbar, bitter, undankbar, was immer? Wir können die Liste ergänzen. Und dann kommen wir hierher am Sonntag und setzen unser Elmex-Lächeln auf und sind ganz fromm. Wollen wir nicht tun. Gott interessiert sich überhaupt nicht für eine fromme Show, meine Lieben. Er interessiert sich überhaupt nicht für eine fromme Show. Er schaut auf dein Herz, direkt hinein, auf deinen Wandel. Und er weiß ganz genau, was du in jeder Minute und jeder Sekunde letzte Woche getan hast. Das interessiert ihn. Na gut, sagst du jetzt, okay. Er interessiert sich nicht für meine äußere Show, sondern für... Aber was will er denn genau? Was will er denn genau? Nun... Wie gesagt, wir gucken in den Psalm und schauen uns die Antworten an hier. Wer darf in Gottes Gegenwart wohnen, ist die Frage. Und jetzt kommt die fünffache Antwort. Und ihr habt es da auf euren Handouts. Erstens, jemand, der Integrität liebt. Integrität, das ist Vers 2a. Hier heißt es ganz einfach, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt. Nun, wer wandelt hier? Ist ein Wort im Hebräischen, ein sogenanntes Partizip. Das ist ein verbales Adjektiv, das beschreibt eine Eigenschaft und gleichzeitig eine Tätigkeit. Das ist ein beständiges Muster im Leben dieses Menschen. Er ist wandelnd, müsste man übersetzen. Diese Person ist von einem andauernden Muster des Wandelns in Gerechtigkeit und Unschuld gekennzeichnet. Wandeln hier, dieses Wort bedeutet dein täglicher Lebenswandel. Wir haben es vorhin gesungen, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, Psalm 1. Also hier geht es nicht einfach darum, dass ihr irgendwo einen Spaziergang macht, sondern hier geht es darum, euer tägliches Verhalten. In Unschuld, Damim, ein Wort, welches mit makellosen Opfern in Verbindung steht im Alten Testament. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen. Es ist ohne Anschuldigung. Man kann nichts gegen ihn vorbringen. Es ist tadellos, dieses Leben. Und er ist Gerechtigkeit praktizierend. Wiederum ein Partizip. Er macht es beständig. Dieses Gerechtigkeit übt hier in der Schlachter 2000. Er ist charakterisiert davon. Das ist die Idee. Es ist ein beständiges Muster. Er ist ein beständiger Praktizierer. Er ist ein Tuer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ein typischer Begriff für das, was recht ist vor Gott im Alten Testament, Sedeck. Davon haben wir auch den Ausdruck Sadduzäer abgeleitet. Also die erste Antwort auf die Frage, wer darf in Gottes Gegenwart wohnen, ist also, wer von einem andauernden Muster der Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gekennzeichnet ist in seinem Leben. Jemand, der eben Integrität liebt. Denkt noch einmal über den Pastor nach in London, in seinem Trolleybus. Er kämpfte mit sich selbst. Oh ja, er hatte Anfechtung. Aber er brachte es nicht übers Herz, unehrlich zu sein. Er stand auf und war ein Praktizierer der Gerechtigkeit. Es prägte ihn. Niemand hat ihn gewarnt, dass das ein Test ist. Er wusste das nicht. Aber er zeigte sich als echt. Er konnte einfach nicht anders. Sein Gewissen ließ ihn nicht los. Die Frage ist, wie sieht das bei dir aus, wenn du sündigst? Ich rede hier nicht von perfekter Gerechtigkeit. Und werde ich noch darauf eingehen. Die Bibel spricht nie von Perfektion. Wir können nicht perfekt sein. Aber bist du jemand, der getrieben wird, gerecht zu leben, von sich aus, von innen? Wenn du alleine bist, auch dann hast du dieses Verlangen, gerecht zu leben? Wenn du versucht wirst, eben ähnlich wie unser Pastor hier in London, etwas zu verschweigen, etwas zuzudecken, etwas zu unterschlagen, und selbst wenn du es getan hast, plagt dich dann Gewissen? Musst du es wieder in Ordnung bringen? Oder ist es einfach egal? Hast du gar keinen Grund dazu? Und wenn das der Fall ist, dann gibt es Sorge um die Echtheit deines Glaubens. 1. Johannes 3, Vers 9 macht deutlich, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Und hier auch wieder, praktiziert nicht kontinuierlich Sünde. Das heißt nicht, dass er vollkommen ist. Das ist kein Mensch vollkommen. Aber es geht darum, dass der Mensch, der aus Gott geboren ist, nicht einfach in einem beständigen Muster von Sünde lebt und das irgendwie genießt und das einfach völlig egal ist, was er tut. Er kriegt es nicht übers Herz, weil sein innerer Mensch verändert wurde. Und deshalb müssen wir uns selber prüfen. Bitte beachtet Folgendes, ich muss es einfach nochmal betonen, dieser Psalm, Psalm 15, lehrt nicht die Errettung aus Werken, ja? Aber was er demonstriert hier ist, dass bei der Heiligung in Gott geht es darum, jemand zu sein und nicht, dass wir uns versuchen, irgendwas zu erarbeiten oder etwas zu tun erstmal. Diese Werke, dieses Tun, das ist eine Konsequenz des Seins. Ihr müsst zuerst jemand sein und dann könnt ihr etwas tun. Nicht umgekehrt. Wir können nicht etwas tun, um jemand zu werden. Wir wissen, dass wir aus Gnade gerettet werden. Und das lehrt das ganze Alte Testament schon. Schon bei Abraham war es so. Bei Abraham heißt es, er wurde wie gerecht? Er glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Das ist nicht der Weg zur Rettung, hier der beschrieben wird. Es ist jemand, der bereits da ist, im Zelt als Fremdling wohnen darf in diesem Zelt. Und seine Identität ist die eines wahren Anbeters Gottes. Und deshalb kennzeichnen ihn all diese Dinge. Aber es ist für uns eine Hilfe, um uns selbst zu prüfen. Und zu sehen, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Ich bekenne, Christ zu sein. Ich gehe da in diese Bibelgemeinde. Ich höre mir diese Predigten an. Aber wie sieht es bei mir eigentlich ganz praktisch aus im Alltag? Wirkt sich das irgendwie aus bei mir? Oder sieht man da gar nichts? Und deshalb möchte ich es einfach betonen. Eine oberflächliche Betrachtung von Psalm 15 könnte uns vielleicht dazu bringen, zu denken, dieser Psalm lehrt ja Werksgerechtigkeit. Aber das kann nicht sein aufgrund der Verbformen, wie ich das vorhin betont habe, diese Partizipien, die eben diese kontinuierliche, gewohnheitsmäßige Handlung ausdrücken und natürlich auch der Zusammenhang des Galt, der ganzen Bibel, der ganzen Schrift, die uns deutlich macht, dass kein Mensch je durch Werke gerechtfertigt wurde. Und das macht Paulus auch ganz deutlich im Neuen Testament. Der Punkt hier ist derselbe wie der, den Jesus gegenüber Nikodemus machte. Du musst von Neuem geboren sein. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann wird sich das so in deinem Leben auswirken. Wie gesagt, du musst jemand sein, bevor du das tun kannst. Gott akzeptiert dich nur, wenn du eine neue Identität hast, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast. Und diese, meine Lieben, wird euch geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus in der heutigen Zeit, im neuen Bund. Wenn ihr auf Christus vertraut, wenn ihr wirklich ganz und gar ihm euer Leben anvertraut, wenn ihr eure Sünden bekennt und Buße tut, das heißt, umkehren wollt vom Bösen, aufhören, das Böse zu tun, das Gute zu tun, dann werdet ihr wiedergeboren, sagt die Schrift. Von innen neu erschaffen, eine komplett neue Kreatur von innen heraus. Und dann wird sich das so auswirken in eurem Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas nicht mit dir. Und was ich hier sage, ist nicht böse gemeint, sondern was ich hier sage, ist ein ernster Aufruf, dass wir uns immer wieder selber prüfen. Weil das Schlimmste, was uns geschehen kann, das absolut Schlimmste, ist, dass wir unser ganzes Leben lang in die Gemeinde gehen und Christ spielen und am Ende doch zur Hölle fahren. Das ist das Schlimmste, was je geschehen kann. Betrüge dich nicht selbst. Prüfe dich selbst. Und hier ist eine Möglichkeit. Der Psalm 15 gibt uns die Möglichkeit, uns selbst zu prüfen. Es geht um Selbstprüfung. Wir wollen nicht Fruchtinspektoren sein, die rumgehen und schauen, ja, was hat der für Früchte und was hat. Nee, das ist nicht die Idee hier. Es geht um mich. Ich schaue in den Spiegel. Ich schaue mich selbst an. Wer bin ich vor Gott? Und das soll jeder von uns tun. In Davids Vorstellung gibt es offenbar so etwas wie einen fleischlichen Christen nicht, der jahrelang immer in Sünde lebt und nie vorankommt in seinem Glaubensleben. Das gibt es nicht in der Bibel. David macht deutlich, dass niemand echte Gemeinschaft mit Gott haben kann und gleichzeitig einfach ein Leben in Sünde führt. Dann gehört er in die Psalm 14-Kategorie, nicht in die Psalm 15-Kategorie. Das ist eine Ohrfeige für alle die heute, die billige Gnade lernen. Du musst nur Jesus annehmen und dann ist alles okay. Du kannst sie dann später zum Herrn machen, du musst ihm jetzt nicht nachfolgen, du musst nicht gehorsam sein. Das gibt es nicht. Jesus hat das nie gesagt, dass wir ihn annehmen. Er hat gesagt, wir sollen Buße tun und ihm nachfolgen. Das heißt, das tun, was er tut. Er hat den Jüngern gesagt, wir sollen hinausgehen in alle Welt und was tun? Das Evangelium verkünden, aber dann sie zu lehren, alles zu halten, was ich geboten hatte, hat er gesagt. Das sind echte Jünger, das sind echte Anbeter. Also, die erste Antwort ist Integrität. Wer darf in Gottes Gegenwart wohnen? Jemand, der Integrität liebt. Zweitens, wir werden ein bisschen schneller vorankommen jetzt. Jemand, der ehrliches Reden liebt. Ehrliches Reden liebt. Und ihr merkt schon, ich sage immer wieder, wer liebt. Weil wenn ihr Gott, das ist die Motivation, die dahinter steckt. Die Motivation ist nicht wieder dieses religiöse, ich muss ja gehorsam sein. Nein, ihr liebt Gott und ihr wollt das tun. In eurem Innern gibt es diese Neigung, dass ihr sagt, ich will tun, was du sagst, Herr. Wenn du nämlich Gott liebst, dann liebst du sein Wort, dann liebst du seine Gebote, dann liebst du alles, was er sagt, was sein Wort lehrt. Und nämlich auch diese Eigenschaften, Integrität oder eben gerechte Rede. Wiederum, er redet wörtlich, ist redend, kontinuierlich, charakterisiert sein Leben hier. Wahrheit, alles, was der Realität entspricht. Keine Täuschung, keine Halbwahrheiten, keine Übertreibungen, keine Untertreibungen, keine Lügen. Und das wie von Herzen, heißt es hier in Vers 2. Die Wahrheit redet von Herzen. Das ist der Sitz, nicht nur der Gefühle, wie in der heutigen Gesellschaft, denken viele an Sentimentalität, sondern das ist der Sitz des inneren Menschen. Das ist euer Denken, euer Plan und euer Wille im hebräischen Denken. Und da, in diesem Herzen, dieses Menschen, gibt es keine Unwahrheit. Er plant nicht irgendwelche Verführungen oder Lügen oder Intrigen. Es ist der innere Mensch als Gesamtes, der hier auch wieder angesprochen wird. Und dann, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, hat Jesus gesagt. Matthäus 12, das heißt, es kommt raus aus dir, was hier drin steckt. Und dann heißt es auch, nicht nur er redet nicht nur, was wahr ist, sondern er verleumdet auch niemanden. Wörtlich hier, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, Verleumdung hier ist eigentlich ein Verb. Er verleumdet nicht auf seiner Zunge. Und das Verb hier ist ein Perfekt. Im Hebräischen gibt es der Perfekt, im Deutschen ein bisschen anders. Es ist keine Zeitform, sondern es ist eine Handlung, die als Ganzes angeschaut wird. Ich schaue die Handlung als Ganzes an. Und da ist keine Verleumdung zu sehen auf dieser Zunge. Die ist nicht da. Abwesend. Komplett abwesend. Das ist die Idee. Und die Zunge ist natürlich das Mittel, mit dem die Verleumdung verbreitet werden würde. Wer darf also in Gottes Gegenwart wohnen? Jemand, der, ich habe es zusammengefasst, ehrliches Reden liebt. Einmal mehr denken wir an unseren Pastoren in London, wie er reagiert hat. Seine gerechte Haltung, sein gerechtes Herz führte zu was? Zu gerechtem Reden. Er ist aufgestanden und hat den Busfahrer angesprochen, hat die Wahrheit gesagt. Ich habe zu viel Geld hier. Nun, dein Reden, mein Reden, ist sozusagen ein geistlicher Thermometer. Ja, wir können unsere Geistlichkeit messen an unserem Reden. Jesus sagte, was in meinem Herzen ist, kommt durch meinen Mund heraus. Willst du wissen, wie reif du wirklich bist geistlich? Willst du das wissen? Dann nimm dich mal einen ganzen Tag mit einem Rekorder auf, MP3-Player, und am Abend setzt du dich hin und hörst dir das mal alles an, was du da so sagst, den ganzen Tag über. Worüber sprichst du? Wie sprichst du? In welchem Ton sprichst du? Vor allem, wie sprichst du, wenn du denkst, niemand hört dich? Wie sprichst du über deinen Chef, hinter seinem Rücken zum Beispiel? Gerade die Verleumdung ist da so eine Sache. Wenn sie sich hier bei uns in der Gemeinde breit macht, ist es eine sehr, sehr üble und gefährliche Sache. Deshalb prüfe dich selbst. Trägst du Verleumdung auf deiner Zunge herum? Redest du schlecht über andere hinter ihrem Rücken? Und oh, das können wir sehr fromm verpacken. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, dass wir uns nicht selber verführen. Oh Bruder, ich habe ein Gebetsanliegen. Könntest du mal für diesen Bruder beten, der macht das und das und das und das und das? Verleumdung. Wir können Leute so in ein schlechtes Licht rücken. Weißt du eigentlich, warum Schwester so und so mich immer so komisch anguckt oder warum der mir nicht diese Aufgabe gibt? Warum darf der das jetzt machen? Da rücken wir Leute schon in ein schlechtes Licht. Weißt du, warum der sich immer so komisch kleidet am Sonntag? Schlechtes Licht auf jemanden können wir schon so machen, ganz einfach. Sehr, sehr vorsichtig müssen wir sein. Wenn ihr etwas habt gegen jemanden, dann geht zu der Person hin und spricht sie an unter vier Augen. Geht nicht zu irgendjemand anderem. Das ist sowas von wichtig. Auch für uns heute. Konfrontiert die Person, aber passt auf, ist es wirklich eine Sünde oder ist es nur Präferenz, ist es nur Vorliebe? Wir müssen vorsichtig sein. Und bevor ich jemanden konfrontiere, muss ich mir immer überlegen, ob ich nicht doch einen dicken, fetten Balken im Auge habe, den ich erstmal selber rausnehmen muss. Also, gerechte Herzenshaltung, Integrität führt zu gerechtem Reden. Und drittens, nächste Merkmal hier, das wir finden von diesem wahren Anbeter, der in der Gegenwart Gottes lebt, ist, Jemand, der seinen Nächsten liebt. Jemand, der seinen Nächsten liebt. Vers 3b, hier heißt es, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Und seinen Nächsten hier, das ist sein Freund, Kameraden, Kollegen, so könnte man das übersetzen, nichts Böses, das ist einfach ein sehr genereller Begriff hier, jegliche Art von Schmerz, verbal, jegliche Art von Schaden oder Leid, die man jemandem zufügen kann. Und dann hier wiederum tut oder antut, diese Verneinung hier ist wieder absolut, für dieselbe Form, in keinster Weise würde er das tun. Diese Person ist generell als jemand bekannt, der seinen Nächsten nichts tut, was ihm schaden könnte, was ihm wehtun könnte. Zum Beispiel auch sein Ruf. Ja, hier sehen wir schon die Überschneidung mit der Verleumdung. Und auch seinen Nachbarn nicht schmäht. Die Elberfelder 2003 übersetzt, dass keine Schmähung bringt oder keine Schmähung aufbringt gegen seinen Nächsten. Auf ihn bringen, wörtlich erheben, aufheben, ja, Nasa, dieses hebräische Verb kann ich immer gut wirken, wegen NASA, ja, wegen der National Aeronautics and Space Administration, ja, also die Raketen, die in die, das ist aufheben, ja, Nasa. So, das ist, er hebt das auf und schmeißt es wie Dreck gegen jemanden, diese Schmähung, diesen Spott, diesen Hohn. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dieser Gerechte, der hebt diesen Dreck schon nicht mal vom Boden auf. Der denkt schon nicht dran. Der macht sich schon gar nicht bereit, diese Schmähung gegen jemanden zu werfen. So ist seine Herzenshaltung. Und hier der Nächste, der ihm nahestehende, ist auch wieder ein ähnlicher Ausdruck wie der Nachbar, Kollege, Freund, wer immer um euch herum ist. Wie gesagt, der wahre Anbeter Gottes beginnt nicht mal damit. Er hebt diese Schmähung schon gar nicht vom Boden weg, sozusagen, um sie jemanden anzuschmeißen. Diesen Hohn, diesen Spott, diese Stichelei, diese Verachtung, was immer es ist, dieses böse Wort. Einmal mehr. Denkt wieder an das Beispiel unseres Pastoren in London. Er hätte das Geld nehmen können, nach Hause gehen können und dann zu seiner Frau nach Hause kommen und lachen und, glaubst du nicht, was heute passiert ist, dieser Busfahrer. Er hat mir zu viel Wechselgeld rausgegeben. Und dann hätte sie vielleicht auch gelacht und schon wäre die Schmähung perfekt gewesen. Der Spott hat er nicht gemacht. Seht ihr, wie schnell das gehen kann? Seht ihr, wie schnell wir dabei sein können oder versucht sind, andere zu schmähen, zu verachten, auch nur den Gedanken zu haben oder den Wunsch, vielleicht auch sonst allerlei Böse zu wünschen? Wir mögen es vielleicht nicht immer tun, aber es kann sein, dass wir das wünschen. Im Straßenverkehr, ja, kann denn dieser nicht ein bisschen schneller fahren hier, beispielsweise? Was macht er denn wieder? Ja, dann sind wir schon dabei, böse Gedanken zu haben. Und hier müssen wir beten, den Herrn anflehen, dass wir nicht so denken und uns auch prüfen. Wie oft kommt das vor? Ist das ein Muster in meinem Leben? Ist das etwas, das ich beständig tue? Ist das mein Lebensmuster? Dann stimmt das nicht mit mir. Es soll uns nicht kennzeichnen. Einmal mehr, wer darf wohnen in der Gegenwart Gottes? Jemand, der Integrität liebt, jemand, der rechtes Reden liebt oder gerechtes Reden, seinen Nächsten liebt. Und jetzt natürlich auch viertens, jemand, der Gott liebt. Vers 4, jemand, der Gott liebt. Hier heißt es, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Hier geht es nicht mehr um die Beziehung zu den Mitmenschen, sondern hier geht es jetzt darum, um die Beziehung zum Herrn. Nun, der Satz hier, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, ist sehr schwierig im Hebräischen. Man müsste das so übersetzen, verachteter in seinen Augen ist verworfener. Hebräisch ist eine sehr klotzige Sprache. Das ist sehr relativ simpel, manchmal nur wenige Worte. Und deshalb ist es hier ein bisschen schwierig. Was die Bedeutung ist wohl am ehesten, dass der Verworfene, der Gottlose, in den Augen, aus seiner Sicht, wörtlich hier in den Augen des Gerechten, des Gottesfürchtigen, verachtet ist. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das denn nun? Heißt es jetzt, dass wir herumgehen sollen und Ungläubige verachten? Schau dir mal an, was dieser dreckige Sünder da drüben tut. Sollen wir so rumgehen? Nee. Guckt euch mal den parallelen Satz an. Hier heißt es, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der Hauptgedanke hier ist eine generelle Einstellung gegenüber dem Bösen. Ich habe schon gesagt, es geht hier um die Beziehung zu Gott. Das seht ihr auch bei dem Schwur. Es geht darum, dass ich einen Schwur, ein Gelübde abgelegt habe vor Gott und mich dann trotzdem daran halte, obwohl ich mal eigentlich vielleicht sogar Schaden nehme dabei. Also diese Person hat eine Abneigung gegen alles Böse und eine generelle Liebe für alles Gute. Und man kann auch sagen, sie hasst, was Gott hasst und sie liebt, was Gott liebt. Das ist die Einstellung gegenüber Gott. Er liebt Gott und deshalb hasst er die Dinge, die Gott hasst. Das Böse, die Sünde. Er ehrt die Leute, die den Herrn fürchten. Er ist begeistert von ihrem Leben, von ihrem Vorbild. Aber von dem Leben und dem Vorbild von Gottlosen ist er nicht begeistert. Das verachtet er in dem Sinne, dass er das abwertend sieht in seinen Augen in Bezug auf Gott. Versteht ihr das? Es ist nicht eine Abwertung des Menschen, dass ich sage, ich hasse diesen Menschen, sondern ich hasse die Lebensweise, die Philosophie, das Leitbild, das Lebensmotto, das hinter dieser Person steht. Das verachte ich. Das ist das, was Gott auch verachtet und hasst. Das ist die Einstellung eines gerechten Menschen. Wir hassen die Sünde. Und der letzte Satz spricht dann hier auch noch von Gelübden. Hier heißt es, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat und es dennoch hält. Wörtlich, er schwört zum Schaden, aber ändert sich nicht. Er hat ein Gelübde getan und merkt jetzt vielleicht, dass es zum Beispiel finanziell für ihn einen Schaden bedeutet, ein Problem. Aber er ändert sich nicht, er bleibt treu. Auch wenn er dadurch vielleicht in Schwierigkeiten gerät. Wenn jemand zu schnell etwas verspricht, aber dann trotzdem seine Meinung nicht plötzlich ändert, könnten wir das heute anwenden. Hier geht es darum, dass diese Person ihr Wort einfach hält. Eine Person, die in Gottes Gegenwart wohnt, ist also jemand, der Gott selbst liebt, der ihm gehorcht, der auch dieselbe Einstellung hat wie Gott, nämlich gegenüber dem Bösen und dem Guten und ebenfalls Gott oder liebt, was Gott liebt und hasst, was Gott hasst. Und auch ein Mann oder eine Frau ihres Wortes ist. Versprechungen macht, die sie noch halten wird. Selbst wenn es dir irgendwie schaden könnte, vielleicht finanziell, vielleicht, keine Ahnung, was die Situation sein könnte. Wie gesagt, unser britischer Pastor hat das ebenfalls gezeigt. Er hasste das Böse, er wusste ganz genau, dass das, was er tun will, falsch ist. Er hat sich verpflichtet, als Pastor untadelig zu sein, nicht nach schändlichem Gewinn zu streben oder auch geldgierig zu sein, wie es in 1. Timotheus 3, die Verse 2 bis 3 heißt, die Qualifikation für einen Ältesten. Und er tat, was er gelobte, vor Gott zu erfüllen. Er war ein Mann seines Wortes und deshalb verhielt er sich auch ebenfalls so und verachtete das Böse in Gottes Augen und bezeugte von sich selbst, dass er gottesfürchtig war. Wiederum einmal mehr, wie sieht es in deinem Leben aus? Verachtest du das Böse? Ich meine hier die Einstellung unserer Kultur um uns herum, die das Böse verherrlicht heutzutage. Das fängt bei ganz einfachen Sachen an. Lachst du mit bei dreckigen Witzen auf der Arbeit? Oder ehrst du die, die Gott fürchten und dich ermahnen, damit aufzuhören, vielleicht dreckige Witze zu erzählen, je nachdem? Hältst du, was du versprichst? Bist du ein Mann oder eine Frau deines Wortes? Und wir haben vielleicht keine Gelübde mehr im Neuen Testament oder den Neuen Bund, das mag sein, aber die Geschichte von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5 macht deutlich, was Gott davon hält, wenn wir unser Versprechen brechen. Ihr wisst, was da geschehen ist. Die beiden haben zugesagt, dass sie einen Erlös von einem Verkauf der Gemeinde spenden würden. Sie kommen dann, geben dann aber nur den Teil ab. Aber eigentlich sagen sie, naja, das ist alles, was ich habe. Und Petrus sagt dann, du hast den Heiligen Geist belogen. Boom, tot. Und dann 3 Stunden später kommt die Frau, wahrscheinlich muss sie noch ihre Frisur richten und so, damit sie ihre fromme Show machen kann, und dann kommt sie rein, pum, tot. Das hält Gott von gebrochenen Versprechen. Er hat sich nicht geändert. Also einmal mehr, wer ist die Person, die in Gottes Gegenwart wohnen darf, der wirklich angenommen ist, der wirklich ein wahrer Christ ist? Wahrer Gläubiger, wahrer Anbeter Gottes, jemand, der Integrität liebt, rechte Rede, seinen Nächsten und Gott selbst. Und schließlich, und das ist auch ein weiterer Test für unsere Frömmigkeit, das ist unser Geld. Das ist unser Geld. Jemand, ich habe es so betitelt, der Freigiebigkeit liebt. Jemand, der Freigiebigkeit liebt. Es ist nicht ein Mensch, der am Geld hängt. Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt, Vers 5, und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Diese Person ist ganz einfach freigebig. Er hängt nicht am Geld, will auch nicht andere ausnutzen, um sich zu bereichern. Geld, wörtlich Silber, Münzen, die mit Silber überzogen wurden. Und Wucherzinsen oder Zinsen, die Grundhaltung im Gesetz Mose war es, zu leihen, um Bedürftigen zu helfen und nicht, um sich daran zu bereichern. Das könnt ihr in 2. Mose 22, die Verse 25 bis 27 nachlesen. Und er ist auch nicht käuflich. Er ist auch nicht bestechlich. Das heißt, er keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Er wörtlich kein Geschenk gegen den Unschuldigen nimmt er nicht an. Er nimmt dieses Geschenk nicht an, das ihm gegeben wird, um zum Nachteil des Unschuldigen zu sprechen, vielleicht vor Gericht zum Beispiel. Man kann die Armen und Bedürftigen auf zwei Arten berauben, indem man ihnen Geld gibt und das aber mit Wucherzinsen zurückverlangt, oder indem man sich einfach bestechen lässt zum Nachteil von ihnen, weil sie können dir nicht so viel Geld geben wie die anderen, die dich gerade bestechen. Zum Beispiel vor Gericht, wie ich schon sagte, oder auch bei Freundschaften, dass wir nur mit den Freunden umgehen, die Geld haben, Einfluss haben, Macht haben. Wiederum wird hier eine absolute Verneinung beider Dinge betont. Hebräisch, das ist nicht da, das tut er nicht. Weder Geldgier noch Bestechlichkeit sind bei dieser Person auch nur im Geringsten vorhanden. Und deshalb habe ich gesagt, positiv ausgedrückt, ist jemand, der die Freigebigkeit oder Freigebigkeit, man kann es auf beide Arten sagen, habe ich heute Morgen noch nachgeguckt im Duden, liebt. Freigebigkeit liebt. Einmal mehr, unser Paradebeispiel hier für heute, unser britischer Freund, war offenbar kein geldgieriger Mensch. Er gab dem Busfahrer das Geld zurück, das ihm zustand. Auch wenn er kämpfen musste mit sich selbst. Aber er beraubte den Busfahrer nicht. Der Busfahrer ist auch ein Mann, der wahrscheinlich seine Familie ernähren muss und davon abhängig ist, dass er auch Geld kriegt. Er nutzte ihn nicht aus. Nun, der wahre Christ, der wahre Anbeter Gottes, sollte eine Person sein, die von Freigebigkeit geprägt ist. Dies hat natürlich ganz verschiedene Aspekte in unserem Leben. Das kann man hier niemals alles ausbreiten. Er sollte kein Verlangen haben, reich zu werden. Das sollte nicht sein Lebensziel sein, reich zu sein. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10 machen das sehr deutlich. Es sollte eine genügsame Person sein, auch gemäß 1. Timotheus 6. Zufrieden mit dem, was Gott ihm als monatliches Gehalt gibt. Nicht immer mehr wollen oder denken, ich habe doch das Recht, mehr zu kriegen. All diese Gedanken, die unsere Gesellschaft auch heute so besessen ist davon. Jesus sagte deutlich, wo euer Schatz ist, da ist was? Euer Herz. Wo ist dein Schatz? Die Frage. Wo ist dein Schatz? Wir können nicht zwei Herren dienen, hat Jesus gesagt. Wir können nicht Gott dienen und dem Geld. Matthäus 6, 24. Und deshalb ist das Motto des Christen, reise leicht. Hab nicht so viel Ballast, dass du mit dir herumschleppst durch dein Leben. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte, schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. 1. Timotheus 6, Vers 9, das ist deutlich. Wiederum hier, wollen wir wissen, wie reif wir sind geistlich? Wie reif bist du? Wie reif bin ich? Dann schau dir mal deine Kontobewegungen an. Wofür gibst du Geld aus? Da hier wird es ganz praktisch für mich. Für welche Zwecke gebe ich Geld aus? Ist es nur mein Vergnügen, meine Hobbys, meine Freizeit, mein Luxus, neue Klamotten, was auch immer? Oder sieht die Gemeinde zum Beispiel auch was von meinem Einkommen? Und es ist auch realistisch, was die Gemeinde sieht von meinem. Ich meine, wir haben hier einen wunderbaren Raum mit der Elektrizität und es ist alles geheizt jetzt hier. Wir sitzen hier nicht in der Kälte, wir haben gemütliche Stühle, wir haben Pastoren, die bezahlt werden müssen, wir haben Miete, die bezahlt werden muss. Wie viel sieht die Gemeinde? Mit 50 bis 70 Euro pro Monat können wir das alles nicht bezahlen hier, das geht nicht. Muss bezahlt werden. Und nur so nebenbei gemerkt, dein Einkommen ist alles, was du bekommst. Auch Sozialgelder beispielsweise. Der Staat deine Miete bezahlt, dann ist es auch Einkommen. Andere müssen Miete selber bezahlen von ihren Einkommen. Es geht uns allen gleich. Wir sind keine Ausnahme, wir sind kein Sonderfall. Aber die Frage ist, in meinem Herzen, bin ich freigebig? Oder hänge ich eben so ein bisschen an diesem, ja, ich will das haben, ich möchte das haben. Aber das macht uns unsere Gesellschaft vor heute. Du musst all diese Dinge haben, um glücklich zu sein, sonst bist du nicht glücklich. Ich habe schon Leute sagen hören, nächstes Jahr werde ich nicht mehr so viel verdienen, kann ich wohl auch nicht mehr so viel spenden. Das ist ein falsches Denken. Gibt es wirklich nichts anderes, was man kürzen könnte? Irgendein Luxus, den man sich vielleicht leistet, den man verzichten könnte? Muss es immer gleich die Mission sein oder die Gemeinde? Teste dich selbst, prüfe dich selbst. Wie sieht es aus mit meiner Freigebigkeit? Wie sieht es bei mir aus? Das ist der letzte Test hier. Nun, was ist die Schlussfolgerung? Was ist die Schlussfolgerung des Ganzen? David gibt sie uns ganz am Ende von Vers 5. Guckt euch das an. Hier heißt es, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Eigentlich ganz einfach hier, wer dies tut, wiederum nicht, wer dies und dies ist alles, was wir jetzt gesehen haben, alles, was dem vorausgegangen ist und zusammen, all diese Dinge, all diese Eigenschaften. Wer dies tut, nicht nur bekennt, seht ihr das? Wer dies tut, wer dies beständig praktiziert, andauernd als eine Charakteristikum seines Lebens, wer dies tut, diese Dinge, Integrität, rechte Rede, seinen Nächsten und Gott lieben und freigebig sein, wird nicht wanken, wörtlich nicht stolpern in Ewigkeit. Nun, die Idee hier ist, dass wir nicht zu Fall kommen. Die Idee hier ist Stabilität und Festigkeit, die hier im Blickfeld ist. In Sprüche 10,30 heißt es auch, der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken. Wo verstanden? Der Gerechte. Seht ihr das? Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken. Nun, bedeutet das nun, dass eine Person, die all diese Dinge tut, bewahrt bleibt vor Krankheit, vor Bedrängnis, vor Problemen? Natürlich nicht. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, die Psalmisten selber hatten wirklich sehr, sehr viele Schwierigkeiten, wie sie geraten sind und zu Gott geschrien haben um Hilfe. Das kann es wohl nicht sein. Aber dennoch ist die Rede hier von einer Stabilität in deinem Leben, eine Konstante in deinem Leben, die dir niemand wegnehmen kann. Das ist deine Beziehung zu Gott. Und wir wissen natürlich jetzt auch heute, und das sehen wir auch immer wieder in der Bibel, dass diese Beziehung zum Herrn zu der ultimativen oder vor der ultimativen Zerstörung und zum ultimativen Heil führen wird. Das ewige Leben. Es geht nicht um das Leben hier, das verstehen wir. Der neutestamentliche Gläubige weiß, dass sein Endziel oder das Endziel der Ungläubigen die ewige Verdammnis ist und sein Endziel ist der Himmel. Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn ihr aber eine Person seid, die geprägt ist von Integrität, von rechter Rede, Liebe zu Gott, dem Nächsten, wie auch Freigebigkeit, dann seid ihr echt. Damit sieht man, dass dein Bekenntnis mit deinem Leben übereinstimmt. Dass du sagst, ich bin ein Christ, ich glaube an Christus, ich habe mein ganzes Vertrauen auf Christus gesetzt, dass er meine Sünden vergibt. Er alleine, niemand, ich kann mir durch Werke den Weg in den Himmel nicht verdienen. Das geht nicht. Ich vertraue auf ihn. Und jetzt werde ich von innen wiedergeboren. Ich bekomme den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt in mir und bewirkt, dass ich ein solcher Mensch werde. Das ist eine Veränderung von innen nach außen. Und die Dinge, die man sehen kann, ist dann eben Integrität, rechte Leben, Liebe zu Gott, zum Nächsten und Freigebigkeit und natürlich viele Dinge mehr, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Dann habt ihr Hoffnung. Dann habt ihr Hoffnung. Wenn das der Fall ist, wenn du dich so siehst, wenn du dich prüfst und dabei so hinauskommst und sagst, ich sehe das in meinem Leben, ich bin nicht perfekt, ich weiß, niemand ist perfekt, wie gesagt, das habe ich betont, aber ich sehe das als ein Charakteristikum in meinem Leben, dass ich ehrlich bin, in meinem Reden ehrlich bin, in meinem Handeln, wenn wirklich meinen Nächsten liebe, ihm Gutes tue, das Gute bedacht bin für den Nächsten, Gott liebe, ihm gehorsam bin, freigebig bin, anderen helfe, nicht geldgierig, dann darfst du getrost sein, du bist ein Kind Gottes. Epheser 5, Vers 8 sagt, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Wir danken dir, dass du gekommen bist, nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, die Gnade benötigen. Wir alle sind unvollkommen. Wir alle sind einst in der Finsternis gewandelt und haben dich nicht gekannt. Du hast dich uns geoffenbart, uns gezeigt. Du hast uns diese Wiedergeburt geschenkt. Und so hilf uns, dass wir uns selber prüfen, dass wir immer wieder in dein Wort schauen und schauen, was die Eigenschaften eines gottesfürchtigen Menschen sind, dass wir uns selber nichts vormachen und dass wir nicht in einer geheimen Sünde leben, in Ehebruch, in irgendwas, was wir tun, was wir vielleicht keinem Menschen sagen, aber wir wissen, du siehst alles, vor dir ist alles offenbar. Und so prüfe uns, Herr, hilf uns zu sehen, wer wir wirklich sind. Weil unsere Herzen sind böse und wir können uns selber hinters Licht führen. Wir können uns selber so gut betrügen. Hilf uns, Herr, bewahre uns davor. Danke für dein Wort. Danke für deine Prüfkriterien, die wir bekommen aus deinem Wort. Hilf, dass wir das in die nächste Woche mitnehmen. Und dass wir dir in allem die Ehre geben, was wir tun. Danke für diese Gnade. Danke für dieses warnende Wort an uns. Herr, wir wollen es annehmen. Wir wollen uns drunter stellen, wir wollen uns beugen vor dir. Bitten, uns zu prüfen und uns zu bestätigen. In Jesu Namen. Amen.